Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wir immer Bernd Landwehr und Fabian. Also wir sind früher nicht mit 40 den Poggio hoch. Wickmann, hallo Fabian.
Ja, moin Bernd. Ja, ich mit Sicherheit nicht. Andere weiß ich nicht. Vielleicht.
Auf jeden Fall beeindruckend.
Ja, ich weiß nicht. Weißt du, wie schnell damals zu meiner Zeit die Fahrer da hochgefahren sind?
Nee, also Strava gab es ja nicht. Also es gibt zwar welche, die da gestoppt haben. Ich habe jetzt da nicht nochmal explizit nachgeguckt. Ich habe jetzt nur so die letzten Jahre, also so die letzten, in Anführungsstrichen, Strava-Jahre so ein bisschen im Blick. Und da ist es schon immer mehr geworden. Also wir sind jetzt bei, also Pogi und Van Aert und Ganna sind letztes Jahr mit 38,9 im Schnitt den Poggio hoch. Und Van der Poel war ja noch ein bisschen schneller. Also also viele Jahre war es immer so um die so 37 und dann kam irgendwann mal so Kwiatkowski und Valverde und dann war quasi so die 38er Schallmauer durchbrochen.
Ja.
Und jetzt sind wir halt bei 39 km/h im Schnitt, also irgendwo 5 Minuten etwas mehr als 30, ja. Also 5,34, 5,33.
Ja, das ist natürlich auch clever, ne? Wenn du schneller fährst, dann geht's schneller vorüber.
Ja, und nach den vielen Stunden vorher ist einem ja dann vielleicht auch ein bisschen langweilig und dann ist man motiviert, schnell hochzufahren. Also liebe Hörer und Hörerinnen, wir stehen schon knietief in Mailand San Remo drin. Wir sind schon beim Poggio.
So ist es.
Wir können ja gleich nochmal alles auseinandernehmen, aber ich hätte gesagt, wir machen mal irgendwie, bevor wir dann über die Zeiten am Poggio sprechen und darüber diskutieren, ob Van der Poel wieder den Van der Poel macht oder nicht, können wir ja mal ganz nochmal 3 Schritte zurück machen. Fabian, ich hab extra nachgeguckt. Weißt du auswendig, wie oft du bei Mailand San Remo am Start gestanden hast?
Nee, auswendig kann ich es dir nicht sagen. Ein paar Mal.
Ja.
Mehr als 10 Mal.
Ja, 11.
Ja, guck.
Du bist 10 Mal ins Ziel gekommen, nur einmal nicht. Was war da los?
Oh, jetzt überlege ich gerade. Da sind wir alle gestürzt. Das war mit Gerold Steiner. Da lagen wir, glaube ich, also nicht alle, aber 6 oder 7 Mann. Wir sind hinterher gefahren. Es war so leicht nass und es war, ich glaube, kurz vorm Poggio, Cipressa, ich glaube noch vor der Cipressa. Da war es glatt und da war ein Riesenchaos. Lagen wir da alle und es hat halt ewig gedauert, bis die Räder waren auch alle kaputt, komplett.
Okay.
Ich weiß, Heinrich Hausler lag da auch noch. Ich weiß nicht, ob der sich auch mehr getan hatte, aber es war
Ja,
und bis wir dann die Räder hatten, sind wir dann unten am Poggio geradeaus gefahren. Ich glaube, Cipressa bin ich dann noch gefahren, aber dann Poggio haben wir uns dann nicht mehr gegeben. Das war auch echt schnell. Also wenn man diese ganzen Hügel da vorher rauf und runter fährt, da fährst du die ganze Zeit mit einer 60 oder einer 70 rum. Da war viel Haut weg. Ja, also Ziel war ich irgendwie, ich habe ein bisschen abgekürzt. Ja, das war es damals.
Okay. Ja, viel geändert hat sich in den letzten Jahren nicht an der Strecke, in den letzten 115 Jahren gefühlt.
Das ist richtig. Ja, zwischendurch hat sich's mal, ne? Kann man Berg dazu. Ist jetzt wieder raus.
Genau, es gab immer mal leichte Veränderungen, aber so ganz grundsätzlich am Charakter hat sich eigentlich nie was getan. Es gibt auch dieses Jahr wieder eine kleine Veränderung, denn der Start ist wieder nicht in Mailand, sondern in Pavia. Und von dort geht's los. Und so sind es dann am Ende, also nach, glaube ich, 40 oder etwas mehr als 40 Kilometern, sind sie wieder auf dem Standardparcours, wenn man so sagen will. Und dann geht es über den Torquino und dann an die Küste. Und dann, wie gehabt, können wir gleich noch drüber sprechen, die Capi-Anstiege. So sind es jetzt in diesem Jahr am Ende 288 Kilometer. Da gab es auch schon Austragungen mit einigen Kilometern mehr.
Ja, das ist ja nichts.
Ne? Weißt du, was das weißt du, was das längste war, was du mal gefahren bist?
Ja, irgendwas bei Sanremo mal. Also klar, ich meine, da muss man ja auch, früher war, glaube ich, die Neutralisation fast 15 Kilometer noch zu den 300 so ungefähr. Ja. 10, also das war dann auf jeden Fall ein ganzes Stück über 300. Aber es war zeitlich nie das längste Rennen, ne? Also das war mit Abstand, also Lüttich war mal sehr, sehr lang, 7,5 Stunden. Und die WM damals in Italien, 2012 war das oder 11, ne? Das war auch so unendlich lang, 7,5 oder sowas, ja, 47 oder so. Weil die Distanz, das hört sich immer sehr, sehr viel an, aber auch ein Lüttich-Bastogne-Lüttich ist ja an die 270. Und da geht es aber auch wesentlich mehr rauf und runter. Und da machen die 10 Kilometer mehr bei Sanremo oder auch 15 gar nicht mehr so viel aus, ne?
Gab aber trotzdem schon Austragungen dann mit mehr als 7 Stunden. Das ist dann schon heftig.
Das ist natürlich, es geht ja erstmal aus Mailand raus, beziehungsweise jetzt Pavia und dann Richtung Mittelmeer und das ist halt eine Richtung. Und wenn da mal der Wind von vorne steht, deswegen kann man die Rennen auch immer schwer vergleichen, gerade was auch Geschwindigkeiten da angeht. Ne? Bläst mal einmal der Wind von vorne, dann kannst du nicht sagen, boah, das war ein langsames Rennen oder das war ein einfaches Rennen, ganz im Gegenteil. Ne? Du kannst, wenn der Wind richtig schön von hinten bläst, dann fährst du halt die ersten 100 Kilometer in 2 Stunden, aber hast dich hinten im Feld nicht wirklich verausgabt. Ne? Bist zwischen G1 und G2 gefahren.
Wie ist das dann so, wenn du da die ersten, ich sag jetzt mal bis zum Turchino, also da geht erstmal eine Gruppe weg und dann passiert erstmal nichts. Also kommt da auch Langeweile auf oder?
Boah, Langeweile nicht wirklich. Also es war schon immer, der Start ist schon immer extrem schnell gewesen. Da will natürlich auch jeder in die Gruppe und alle haben Angst, dass so eine Riesengruppe geht. Und alle sind dann hinterher froh, wenn es dann doch nur 6 Mann sind, vielleicht auch 8. Dann weiß man, okay, die kommen hinterher von selbst wieder zurück. Es kam dann immer auf den Wind drauf an. Wenn der jetzt komplett von vorne kommt oder komplett von hinten, dann kann man ein bisschen Langeweile aufkommen. Nein, Langeweile ist eigentlich falsch gesagt. Da hat man ein bisschen Zeit noch zu quatschen und jeder weiß ja auch, wo es dann im Finale drauf geht. Die Spannung ist ja dann da, weil jeder weiß, okay, je näher es dann zum Turchino geht, da ist dann die Spannung nochmal richtig groß. Davor, der ist jetzt wirklich nicht schwer von der Seite. Wenn man den von der anderen Seite vom Mittelmeer kommen würde, dann wäre das was ganz anderes. Die Abfahrt, da muss man ein bisschen aufpassen, die ist auch immer sehr schnell, da reißt es auch immer oft. Und dann, wenn man durch Genua durchfährt, geht es so ein bisschen rechts, links, danach entspannt sich es nochmal, bis es dann zu den ganzen Kapus geht. Ne?
Genau, also das sind dann, bevor die Anstiege kommen, sind ja schon mehr als 230 Kilometer absolviert und dann kommen halt diese Anstiege, also Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berta und dann die letzten beiden, Cipressa und dann halt der Poggio kurz vor dem Ziel. Das kannst du, glaube ich, auch ganz gut beschreiben, was das dann im Feld dort ausmacht. Das ist halt, dass jeder will da vorne reinfahren und vermutlich fährt man dann schon Sprints in die ersten Anstiege. Ist es wahrscheinlich so, dass es vorher stressiger und anstrengender ist als dann in der Steigung selbst, oder?
Genau, also die ganzen Kapos, das ist alles noch breit, da fährt man nicht rein, sondern das ist an der Küstenstraße noch. Und aber trotzdem, eben, ich habe ja gesagt, irgendwann haben wir uns da mal hingelegt, da passieren manchmal Stürze, gerade wenn es mal nass ist. Das scheint ja so jetzt am Wochenende nicht der Fall zu sein, das ist schon mal ganz gut. Also für die Fahrer auf jeden Fall. Aber es zieht sich extrem in die Länge. Es ist sehr schwer, die Anstiege, die gehen, die bauen immer so aufeinander auf, werden immer steiler, immer länger. Aber die Abfahrten, die schlängeln sich und da braucht man schon die ersten Positionen oder ist schon gut, wenn man da vorne ist, weil dieser Ziehharmonika-Effekt, der macht einen dann natürlich irgendwann fertig. Und es sind halt einfach 6 Stunden Radrennen und zum Schluss brauchst du halt jedes Korn. Und das kannst du sparen, wenn du in einer guten Position da bist. Also ein Team ist sehr wichtig, was dich vorne hält, was dich die ganze Zeit aus dem Wind hält und in einer richtigen Position. Wenn du oben über die Capo Berta fährst, dann rollst du einfach runter im Windschatten. Und wenn du aber in Position 150 darunter fährst, dann trittst du in jeder Kurve Vollgas an und dann hast du schon gar keine Chance mehr, am Poggio hinterher vorne zu sein. Anders ist es dann, wenn es dann in die Cipressa reingeht, denn da biegt man halt wirklich ab und Poggio dann sowieso. Und das sind halt super wichtige Positionskämpfe und da knallt es halt auch oft. Also das ist der absolute, ja, das ist absoluter Krieg dann. Ne? Es sieht oft im Fernsehen, gerade wenn man so das Motorrad von vorne vielleicht hat, die Kameraperspektive oder auch aus dem Helikopter, dann ist alles immer komplett breit, alles eine Linie und man sieht nicht, dass die 60 fahren und gerade sprinten. Ne? Ja. Es ist alles super kompakt hinten, man hat den Windschatten. Das ist oft nie lang, oder ist nie lang gezogen, sondern alle wissen so all in jetzt. Und der erste Schritt, den man braucht, ist erstmal heile und vorne in die Cipressa reinzukommen. Das ist schon mal die halbe Miete. Mhm. Ja. Sag ich mal, für die ersten 40, 50. Weil danach ist es dann auch, dann geht es über die Cipressa drüber, die Abfahrt super technisch, super schnell. Und es ist auch oft so, dass das Feld in einer Reihe noch über die Cipressa fährt, aber es dann in der Abfahrt halt richtig reißt. Denn du kommst dann aus der Cipressa raus, wieder auf die Via Aurelia, ne? Das ist glaube ich, die ganze Straße, die ganze Küstenlinie heißt so. Und ja, dann fahren die vorne halt manchmal noch hinter Moped, weil es so nah fährt, haben einen besseren Windschatten, kommen mit der 70 da drauf und die hinten sind immer noch in der vorletzten Serpentine und müssen dann irgendwann mal ja 90 fahren, um wieder aufzuholen. Und das passt dann halt nicht. Ne? Irgendwo reißt es dann.
Wie ist das dann vor diesen jetzt gerade Cipressa? Also für den geneigten Fernsehzuschauer ist das, was dieses Rennen ja so außergewöhnlich macht, ist, dass halt quasi 5 Stunden lang, also mehr als 5 Stunden lang relativ wenig passiert. Und dann baut sich aber so eine Spannung auf und baut sich immer mehr auf und baut sich immer mehr auf. Und dann kommen halt die ersten Anstiege und dann gibt es halt das Gekloppe vor der Cipressa. Und dann ist ja quasi ab Cipressa ist halt quasi schon richtig Spannung da und dann geht's in den Poggio, wo dann quasi alles sich ich glaube, das ist jedes Jahr, sind das so die spannendsten 15 Rennminuten der kompletten Saison. Also für den Zuschauer, ich glaube auch, dass so ein Radrennen würde wahrscheinlich am Ende der Klassikersaison würde gar nicht so einen Stellenwert haben, würde gar nicht so einen Hype erfahren, weil es halt so lange so langweilig ist und dann eigentlich nur das Finale, aber das dafür umso spektakulärer.
Ja.
Ist das für euch im Rennen ähnlich? Ist das bei euch auch so, dass man das spürt, dass da so eine Anspannung steigt oder habt ihr das in so einem Rennen gar nicht, weil man da einfach seinen Plan so umsetzt, wie man den hat?
Naja, es sieht ja oft dann langweilig aus, aber trotzdem fährt man einen 45er Schnitt. Ne? Es ist ja dann nicht so langsam. Aber klar, es ist am Anfang überhaupt nicht technisch, wenn jetzt kein Seitenwind da ist. Ne? Es ist auch nicht gefährlich. Es sind meistens immer breite Straßen. Es funktioniert alles immer sehr gut. Aber man hat natürlich immer im Hinterkopf, man probiert jedes Korn zu sparen. Bis zu den ersten Kapos, das ist ganz wichtig bei dem Rennen, dass du wirklich komplett ausgeruht da hinten, oder ja, komplett, aber ausgeruht da hinten reingehst und je mehr du dich verschanzt hinterher, am Anfang versteckst, desto mehr hast du dann natürlich im Finale und das weiß jeder und deswegen ist da die Spannung schon immer. Ja, die wächst halt im Rennen so nach und nach. Ne? Bei anderen Rennen hast du das anders. Wenn du jetzt Lüttich fährst zum Beispiel, da geht's auf die Plätze fertig los, da geht's den ersten Berg hoch. Da weißt du schon mal, wo du stehst. Das weißt du bei dem Rennen im Grunde genommen nicht. Da kannst du auch sehr gut gehen und dann kannst du die letzte Stunde kannst du den Stecker ziehen oder umgekehrt auch. Kannst dich am Anfang schlecht fühlen und 5 Stunden später merkst du, boah, jetzt geht's doch, ist doch heute mein Tag. Und das ist wichtig für den Kopf, dass du da auch wenn du dich am Anfang vielleicht schlecht fühlst, dass du da einfach sagst, dass du das verdrängst und sagst, okay, hab noch ein paar Stunden.
Ja, so ein Dinkhop hat das mal zu mir gesagt. Er hat gesagt, ja, du darfst halt quasi, bis es da zu den Anstiegen geht, darfst du quasi keinen Tritt machen.
Genau, das ist das Ziel, ne? Also gerade da am Anfang, wenn die Gruppen gehen, dass du nicht zu weit vorne bist, ne? Nie im Wind bist, aber auch nicht zu weit hinten, denn wenn der Wind dann doch leicht von der Seite kommt, dann kannst du ja doch überraschen. Und dieses Gespür brauchst du als Rennfahrer, wo da die richtige Position ist.
Ja. Jetzt können wir uns abarbeiten am Finale. Und zwar, so ein bisschen über den Poggio haben wir schon gesprochen. Ich würde aber, bevor wir jetzt nochmal den Poggio so ein bisschen auseinandernehmen, würde ich nochmal darüber sprechen, dass wir, also viele, viele, viele Jahre gab es immer so die Diskussion, ist es möglich, an der Cipressa wegzufahren und das als Attacke zu nutzen, um den Sieg einzufahren? Dann hieß es mal ein paar Jahre, das ist auf gar keinen Fall mehr möglich in der heutigen Zeit. Und jetzt taucht mit so Wunderkindern wie Tadej Pogacar, jetzt taucht wieder die Diskussion auf, ist es vielleicht doch möglich, an der Cipressa wegzufahren und durchzukommen? Hast du da eine klare Meinung zu? Also sagst du, das ist unmöglich? Oder sagst du, naja, also früher haben das so Leute wie Bettini und Rebellin und so, die haben das probiert. Das war
Ich
nicht,
auch.
war
Ich
auch
war mit Bettini
du.
mal raus. Wir waren zu viert weg. Zwischen Cipressa und Poggio.
Ja.
Aber das hat dann auch nicht gereicht. Also mich hat es dann natürlich komplett aufgestellt hinterher dann am Poggio. Ich weiß nicht, was Bettini damals noch geschafft hat, aber also ich habe, wenn es gutes Wetter ist, kein Seitenwind, die Mannschaften alle noch mehr oder weniger zusammen sind, ist es meines Erachtens so gut wie unmöglich. Denn die zwischen Cipressa und Poggio ist es dann doch ein ganzes Stück, was man einfach, wenn man ein gutes Team noch hat, die dann all in gehen können. Also sag ich mal,
Also fast 10 Kilometer, ja.
wenn Wismar Liesebike noch ein paar Leute dann zusammen hat und vorne ist ein Wunderkind gerade unterwegs, dann können die einfach nochmal 10 km/h schneller fahren, glaube ich, wenn die einmal kreiseln. Deswegen fast unmöglich, es sei denn, die Konstellation stimmt halt. Nur die Teams sind ja auch bei San Remo jetzt mittlerweile immer so aufgestellt, sie haben auf jeden Fall einen schnellen Mann dabei und nochmal jemand, der sowas vielleicht auch covern kann, solche Attacken, und deswegen neutralisiert sich's oft. Also, dass es komplett unmöglich ist, nein, das kann mal sein, aber also ich zu 95% nicht. So.
Das heißt, da müsste dann sich schon eine Gruppe lösen, irgendwie mit Ganna, Pogacar, Laporte, Pedersen oder sowas. Also in so einer Konstellation, dass es quasi hinten höchstens noch eins, zwei Teams gibt, die fahren würden und die Gruppe vorne sich einig und quasi auch noch mit den Top-Leuten besetzt, oder?
Ja, und dann ist es, die darf nicht zu klein sein und nicht zu groß. Also, die darf nicht zu klein sein, um halt die Power zu haben, aber sie darf auch nicht zu groß sein, weil dann fangen ja die ersten sofort an, egal wer da ist, wie gut er ist, der sagt er, der ist heute ein bisschen schwer, ich poker mal, ich bleib hier hinten drauf. Ja? Also, dann sagt
Ja.
Mats Petersen mit Sicherheit nicht, jetzt fahre ich mit dem, da fahre ich jetzt nicht durch. Ich probiere jetzt gleich am Poggio
Ja.
mit drüber zu kommen, um meinen Sprint fahren zu können. Ne? Und da fangen diese taktischen Geplänkel halt an.
Okay, also die Konstellation, die Wahrscheinlichkeit für eine Konstellation, dass das passieren würde, ist relativ gering. Und das heißt nicht unmöglich, aber es müsste halt eine Konstellation sein, dass das nicht nachgefahren wird und die Gruppe, die da weggefahren ist, sich tatsächlich einig. Und ja, ich glaube, das ist bei so einem Starterfeld, wo ja unterdessen fast jedes Team einen Plan hat und einen Fahrer hat und eine Idee hat und die allermeisten auf den Poggio schielen, ist das wahrscheinlich nicht zu erwarten.
Genau. Dass das jetzt, also ich glaube eher, dass es jetzt passieren könnte, wenn es ein chaotisches Rennen ist, was Wetter anbetrifft, ne? Wenn Wind und Regen. Wenn die ganzen Helfer vorher komplett verbraucht sind. Weil so ist es, wenn gutes Wetter ist, Wind eine Richtung, dann fährt aus jedem Team hinterher die Kreiseln hinten, da fährt immer nur einer. So, und dann bleiben noch sechs über, irgendwie vielleicht noch fünf Helfer. Wenn es jetzt aber die ganze Zeit auf die Windkante geht am Anfang und es ständig auseinander ist und alle mitfahren müssen und dann wirklich nur noch die Kapitäne an der Cipressa alleine sind, dann passiert's. Dann kann's kann's passieren, ja. Aber das sehe ich dieses Jahr definitiv nicht. So.
Jo, dann steigen wir mal ein in den Poggio. Also volles Rohr auf der Straße und dann geht's so schräg rechts weg. Und dann ist, ja, dann schlängelt sich
meistens auf der rechten Seite.
Das heißt,
auch schon aber wo andere oder eine Verkehrsinsel, kann ich mich auch noch an Mark Cavendish erinnern, die er umgesehen hat. Da fährt man natürlich auch komplett im roten Bereich und man muss genau wissen, das ist ganz wichtig, dass vorher die sportliche Leitung auch sagt, wo kommt der Wind her? Kann ich jetzt lange von vorne fahren oder nicht? Ja, kommt er von vorne, muss ich natürlich irgendwie probieren, immer in zweiter Reihe zu fahren und erst die letzten 100 Meter in erster Reihe zu fahren. Das wissen aber alle. Das probieren auch alle.
Ja.
Und im Grunde genommen, je ruhiger das Rennen vorher war, desto gefährlicher wird es natürlich. Je mehr Leute dann probieren, als Erster in den Poggio zu fahren, desto gefährlicher wird es immer. Und das ist echt saugefährlich. Ja. Kann man nicht anders sagen.
Ja, das ist ja dann auch eine unfassbare Geschwindigkeit, mit der ihr dann da reinhackt. Und dann geht's ja, es geht ja so rechts weg und dann geht so der Linksknick und dann kommt ja die erste Haarnadelkurve rechts rum.
Genau.
Da wird ja mal entspannt angebremst.
Da das Knie auf den Boden legen. Ja, das ist da auch noch nicht extrem steil, ne? Du kommst wirklich mit einem Wahnsinn, also natürlich kurz vorher geht schon leicht berghoch, aber es sprinten ja alle, ne? Und du kommst aus dem Windschatten dann und du kommst da echt richtig, richtig fix an. Und auch da musst du aufpassen, kannst auch da berghoch dann mal stürzen oder dich verhaken. Ne? Das ist wirklich.
Sieht man eigentlich fast jedes Jahr, gell?
Und du musst wirklich mit Ellbogen da arbeiten. Ne? Also ich würde mir mal wieder wünschen, dass da so, so Onboard-Kameras, dass man das auch mal live sieht. Ne? Eigentlich müsste da jeder eine Kamera mal haben. Dann siehst du da, wie geschrien wird, wie laut das ist. Also das ist ja jetzt nicht, dass das Feld da einfach so ruhig da reinrollt, ja, oder auch ruhig reinrast, sondern da ist die ganze Zeit nur, dann sagt der Kapitän seinen Anfahrern, wann sie losfahren sollen und zu welchem Zeitpunkt. Und das geht ja nicht durch leises Flüstern, sondern da wird auch schon geschrien.
Bei Tempo 70 schwierig.
Genau.
Ja.
Ja, und dann wird
dieser Pop. Bevor wir da jetzt weitermachen, ich habe jetzt mal parallel kurz nochmal die Zeiten rausgesucht, weil wir ja schon über den Poggio und die unglaublichen 39 km/h, mit denen da jetzt Van der Poel hochgeschossen ist letztes Jahr. Ich habe da jetzt mal parallel so rausgesucht aus den 90ern und frühen 2000er Jahren. Also da gab es schon auch Austragungen, wo es mal 37 km/h waren, aber so in der Regel schwankte das so zwischen 36, 35, also laut hier Climbing Records und so weiter, deutlich, deutlich langsamer. Also wie gesagt, du hast es wunderschön gesagt, vergleichen ist immer schwierig, weil wie hart wurde vorher gefahren, wie sind die Bedingungen, wie steht auch am Poggio der Wind, weil das kann durchaus eine Rolle spielen, das kannst du gleich nochmal erklären. Deswegen ist es jetzt schwierig, rein die Zeiten miteinander zu vergleichen. Aber tendenziell kann man schon sehen, dass es schneller geworden ist.
Ja, aber die Fahrweise hat sich auch geändert. Ne? Das muss man auch sagen. Früher ist man Vollgas da reingefahren. dann waren alle Kapitäne vorne meistens und dann haben sie sich so ein bisschen angeguckt. Dann sind die mal ein Stück schneller gefahren, dann haben sie wieder rausgenommen und haben so ein bisschen, haben eher mal taktiert. So war es früher die Fahrweise. Heute hat man, ja, sind die Teams, die fahren halt immer Tempo, die gucken nach ihren Wattwerten und wissen ganz genau, wenn wir jetzt so schnell da hochfahren, dann fährt der, also wenn es dann so passt, wenn sie, ne, also die legen sich am Plan zurecht, aber meistens ist, hat dann doch einer noch einen Defekt und einer ist noch gestürzt und das macht es dann ja auch so spannend. Ja, das ist dann bei diesen langen Anstiegen, wenn du es bei der Tour de France siehst, da kann einfach Wismalisebike oder ja, wer es halt vorgelebt oder vorgemacht hat, war ja Ineos. Die haben immer einen vorgeschickt, der so und so viel Watt fährt, der weiß ganz genau, so und so lange kann ich so und so viel Watt fahren, dann kommt der nächste dran, dann kommt der nächste. Und das funktioniert bei den Klassikern allgemein nicht, weil da einfach schneller gefahren wird und die Anstiege sind kürzer und ja, es wird viel mehr mit Ellbogen gefahren. Aber es ist schon immer so, dass sie halt, ja, guck die, wiss mal an, was sie für ein Team haben. Die können, da kann auch der siebte Fahrer noch ordentlich Tempo machen. Und das machen die halt, ne? Also sie probieren immer, möglichst so hart wie möglich zu fahren, konstant zu fahren. Und es kommt nicht mehr. Oder sieht man kaum noch, dass es so zu diesen Geplänkeln geht zwischen den im Finale zwischen den absoluten Topfahrern. Das war komplett anders. Früher haben die dann sind die vorne reingefahren, haben die ihren Kapitän da reingebracht und dann war man immer mal komplett Stillstand, dann hat wieder einer attackiert, dann wieder Stillstand und das sieht man ja nicht mehr.
Weil es auch so ein bisschen daran liegt, dass die Teams und Fahrer genau wissen, wie sie dieses Rennen gestalten müssen, um am Ende zu gewinnen. Und wir haben halt diese Fahrer wie Pogacar, Van der Poel, Van Aert, wo halt einfach klar ist, wenn wir dort mit dieser Leistung hochhacken, dann müssen wir uns auch keine Gedanken mehr drum machen, ob da vielleicht von hinten nochmal jemand zurückkommt und es einen Sprint gibt oder so.
Genau.
Und das ist, glaube ich, schon etwas, was sich in den vergangenen Jahren stark verändert hat und was dann auch einfach dazu geführt hat, dass genauso, wie du es jetzt so schön beschrieben hast, eben nicht mehr gefahren wird wie früher, wo dann mal einer rausgeht und dann guck mal, weißt du, dann guck mal Rebellin, guck mal, ob der Bettini jetzt attackiert und dann versucht man irgendwie wegzufahren. Und dann kam es halt hinterher auch noch dazu, dass die ein relativ konstantes Tempo gefahren sind, dann die Chance hatten, wieder aufzuschließen. Also in den Jahren zum Beispiel Alexander Christoph, wo sie mit der Mannschaft damals das Rennen versucht haben, langsam zu machen und mit einem normalen, für ihn gerade so erträglichen Tempo dort hochzufahren. Sowas gibt es ja in der heutigen Zeit gar nicht mehr, wenn diese Van der Poels und Pogacars da mit einer unglaublichen Attacke dort hochballern. Heißt das auch, dass wir sowas wie so einen Sprint in San Remo eigentlich gar nicht mehr sehen können, solange so gefahren wird? Also man sieht das ja jetzt auch bei den Mannschaften, dass sie weniger auf diese Sprintkarte halt einfach setzen und mehr darauf setzen, zu sagen, okay, wir gucken halt, dass wir jemanden haben, der muss halt einfach versuchen, dort mitzufahren bei den Pogacars, Van der Poels und wenn er dort nicht mitfahren kann, dann hat er vielleicht irgendwie die Chance, wenn die Lücke ganz klein ist, nochmal in der Abfahrt zurückzukommen oder wenn sie sich dann unten nach der Abfahrt kurz anschauen oder so wie Moritz mit der versenkbaren Sattelstütze. Aber ja, also dieses klassische, es gewinnt ein Sprinter in San Remo, so diese Dramaturgie, die man früher hatte, ja, auch so zu Zabelzeiten und so, fährt da jetzt nochmal einer weg oder gibt es dann doch einen Sprint von einer relativ großen Gruppe? Das ist ja jetzt mit den Fahrern und mit der Fahrweise unmöglich, oder?
Ja, also es ist auf jeden Fall wird die Chance geringer, dass es zu so einem Sprint kommt. Aber es gibt ja auch eine Menge Sprinter, die wirklich gut berghoch kommen. Du hast es vorhin angesprochen, auch die Geschwindigkeit. Ich meine, je höher die Geschwindigkeit ist, desto höher ist auch oder desto größer ist der Windschatten. Und wenn du richtig dran bist, hast du natürlich auch einen ganz guten Vorteil. Das ist jetzt auch, das ist ja, sind ja nicht super steile Berge. Also da kommt es wirklich auch, wenn du auch um die Kurven fährst, wenn du wenig bremst, wenn du in den Serpentinen, da kannst du mit ja, einer guten Radbeherrschung natürlich auch vieles machen, einer guten Fahrweise. Ja, auch vielleicht mal einen ausbremst, wo du weißt, okay, der will jetzt attackieren, den da war ich jetzt mal ein Stück vor, dass ich als Erster durch die Kurve fahre, da habe ich mir schon mal ein bisschen Luft verschafft wieder. Das probieren sie natürlich. Nichtsdestotrotz, du hast gesagt, klar, es gibt eine Menge, die probieren wegzufahren, aber wenn es dann zu viele sind und keiner so viel stärker ist, zum Beispiel wie ein Van der Poel letztes Jahr,
Letztes
es
Jahr.
ist ja nicht immer gegeben. Wenn sie alle auf einem Niveau sind und auch keiner vielleicht, auch kein Moritz gerade schneller bergunter fährt, dann kann es halt sein, also der Abstand, den die machen oben am Poggio, auch wenn sie wegfahren, der ist ja nicht riesig. Das sind dann
Nee.
vielleicht 5 oder 10 Sekunden. Und wenn sie bergunter fahren, dann macht keiner viel gut. Ja? Die Sprinter können alle sehr gut Backup fahren. Sowieso, jeder hat sich das Finale auch nochmal angeguckt, auch einen Tag vorher oder die Woche vorher. Wir haben ja genug Zeit zwischen Tirreno und San Remo. Da fahren sie immer hin und gucken sich nochmal jede Kurve an, auch wie der Asphalt ist. Da hat sich ja vielleicht auch nochmal was verändert, dass irgendwo was Neues drauf gekommen ist, wo ein paar Schlaglöcher sind.
Ja.
Also das wissen die alle. Ne? Und aber wenn dann eine größere Gruppe ist, keiner sich absetzen konnte, dann gucken die sich natürlich immer an und dann kann es halt doch nochmal sein, dass von hinten eine größere Gruppe ranrollt. Aber wir werden keine Sprints da mehr sehen, dass da irgendwie 60 Leute ankommen. Never
Ja.
ever. Ja, also wenn hat ein schafft's ein Sprinter mit vielleicht einem Helfer oder halt auch drei Sprinter in einer kleinen Gruppe wieder ran.
Bevor wir das jetzt nochmal zu Ende durchdiskutieren, würde ich gerne nochmal zum Poggio hingehen. Und zwar, wir haben in den vergangenen Jahren, also es gibt dort nach etwa, also ne, unten rein, dann links, dann die erste Haarnadelkurve und dann schlängelt sich das so entlang. Und dann kommt nach einem Kilometer etwa, beginnt dann so in diesem Linksknick der steilste Abschnitt. Und eigentlich war es immer, also ne, früher hatte man immer so gedacht, naja, das ist eigentlich genau da, wo du attackieren musst. So, wo auch die stärkeren Bergfahrer, sage ich jetzt mal vorsichtig, attackieren mussten. Wir haben jetzt aber gesehen, dass dort zwar das Tempo enorm angezogen wurde, aber dann eher hinten raus nochmal attackiert wurde. Ist das was, wo du sagst, naja, das ist relativ logisch, weil das da unten nach einem Kilometer Poggio ist einfach auch die Belastung noch nicht lange, noch nicht schwer genug. Das können die dann noch absorbieren. Du musst dann oben raus attackieren. Oder hat das eher damit zu tun, dass es eine taktische Sache ist und jeder weiß, okay, also wir kommen jetzt geht hier dieses Steilstück los. Jetzt wird gleich jeder und dass da eben schon alle genau wissen, was passiert und man dort gar nicht antreten braucht. Weil man eh weiß, alle reagieren sofort.
Genau, da ist das Tempo einfach so hoch. Das ist wie eine Ausscheidungsfahren dann einfach, ne? Dadurch sind die Geschwindigkeiten ja auch so hoch. Also sie fahren von unten bis oben Vollgas und dann reicht auch hinterher die letzten Meter, die dann einfach nur mal erstmal ein Stück sogar flach oder leicht sogar mal ein kurzes Stück geht's bergunter oder auf jeden Fall flach. Und dann geht es dann nochmal mit 2, 3% hoch. Und das ist jetzt nicht mehr die Steilheit, sondern einfach, wer hat noch mehr Reserven als der andere? Und auch Außenwindschatten mit richtig Schwung, denn das ist schon sehr, sehr schnell da oben. Ja, und wenn da einer mit Schwung
Ja,
von
es
hinten kommt und der vorne fährt nicht und der zweite sagt sich auch gerade, nee, kann ich, und die bleiben nur kurz. Reagiert einer nicht, dann kommt er halt auch nicht sofort in den Windschatten, weil ne, so ein Antritt
Die
wie
fahren
Van der
halt fast
Poel
40.
kann halt auch, können nicht ganz so viele.
Ja. Okay, dann deklinieren wir jetzt mal die Taktiken und bevor wir dann darauf hingehen, wer denn gewinnt. Also im Prinzip, wir erwarten, und ich sag jetzt wir, du grätscht rein, wenn ich was Falsches sage, aber wir erwarten, dass es einen ähnlichen Verlauf nimmt wie jetzt die vergangenen Jahre. Also sprich, dass es, dass da ein Feld in den Poggio fährt und das dann am Poggio all in. Und dann löst sich entweder, so wie im vergangenen Jahr, jemand wie Mathieu van der Poel, oder es lösen sich irgendwie zwei, oder wir haben eine kleine Gruppe, die vielleicht ein paar Sekunden hat, wo dann vielleicht auch nochmal jemand hinkommt. Und dann, wenn einer alleine weg ist, dann zieht er einfach durch bis zum Ziel, weil gibt keinen Grund zu warten. Wenn es eine Gruppe ist, dann gibt es vermutlich, je nach Konstellation, also wenn es nicht dreimal Jumbo ist, dann wird es wahrscheinlich Geplänkel geben und natürlich auch eine taktische Konstellation. Und das da gibt es dann schon auch die Option. Ich nenne es immer so die klassische Cancellara-Attacke, weil der hat unten, wenn die nach der Abfahrt geht es ja dann so leicht rechtsknick und dann ist es nur noch leicht bergab. Mhm. Und meistens ist das auch der Moment, wo dann nach der Abfahrt alle nochmal gucken, ja, wer ist denn jetzt dabei und wer sieht denn wie aus und was machen wir denn jetzt? Und das ist, da ist immer so ein Moment von Zögern, wenn jetzt nicht einer alleine weg ist. Mhm. Aber und das ist in meinen Augen, ich sage immer die Cancellara-Attacke, weil der hat es vorgemacht, wie es geht, aber das ist ja quasi, das wäre so der optimale Moment, wo man nochmal attackieren kann, wo die anderen sich vielleicht angucken. Gilt das auch heute noch oder wissen das sowieso alle, dass das Cancellara schon vor x Jahren gemacht hat und deswegen ist das völlig sinnlos, sich so einen Plan zurechtzulegen?
Nein, überhaupt nicht. Also so ein Gunner kann das mit Sicherheit auch sehr gut. Ne? Aber klar, das wissen alle, nur es kommt ja immer dann auf die Situation an, wie kann jeder noch. Nur, dass er in der Gruppe sitzt, heißt ja nicht, dass er jetzt auch immer attackieren will, ne, kann oder nachsetzen kann. Ja. Es sind ja oft wirklich, und das macht dann den Siegfahrer, richtigen Rennfahrer dann aus, der ein Gespür dafür hat, wer wo fährt. Man muss sich die Fahrer, seine Konkurrenten vorher angucken, muss wissen, okay, ich fahre jetzt nicht bei dem am Hinterrad weg, sondern probiere ein bisschen weiter von dem weg zu sein, weil der hat einen härteren Antritt, der könnte mir vielleicht sofort folgen. Und das alles, das sind Bruchteile von Sekunden, wo du so Entscheidungen fällst. Und oft funktioniert es dann ja auch nicht mit dem Wegfahren. Ja, also das haben ja immer viele probiert, aber du siehst ja auch oft auf den letzten Kilometern dann 2, 3 Attacken. Und dann sagst du hinterher, oh ja, der hat es richtig gemacht. Ja, weil dann vielleicht auch keiner nachgesetzt hat oder er dann doch halt stärker war. Also jeder macht sich so ungefähr einen Plan, aber keiner kann jetzt voraussagen, wie groß dann die Gruppe ist und wer dabei ist. Es ist dann wirklich reiner Rennfahrerinstinkt, das kann man sagen, ja. Und natürlich auch die Power. Also, kann sich alles zurechtlegen und sagen, boah, hat er clever gemacht, der Cancellara, aber ich hätte es halt nicht gekonnt. So. Ich hätte vielleicht den Instinkt gehabt. Ich glaube, also einen Renninstinkt hatte ich schon, aber wenn die Power fehlt, dann ja.
Ja, gut.
Geht's halt auch
aber
nicht.
Aber Fabian Cancellara konnte in seiner Karriere einige Dinge, die sonst niemand konnte. Insofern ist das auch nicht schlimm.
Ja. So ist es.
Okay, dann Pogacar wir haben
kann auch einige Dinge, die auch ein Cancellara nicht geschafft hat. Also 80 Kilometer alleine fahren ist schon echt lang über Schotter.
Ja, das ist.
Aber auch da muss man natürlich auch, man muss immer gucken, wie ist die Konkurrenz, wie wird vorher gefahren. Also es war ein Wahnsinnsding, was Pogacar da abgefackelt hat. Bei Strade Bianche, genau. Sanremo ist ein anderes Rennen. Das ist nochmal, auch wenn man sagt, das ist jetzt so ein Halbklassiker geworden, Strade Bianche, aber auf das Rennen haben sich ganz viele speziell vorbereitet und jedes Team ist mit den besten Fahrern da.
Ja. Wir haben jetzt hier einen Haufen Fahrer dabei, die schon mal gewonnen haben. Aber so ein Alexander Christoph und Arnaud Demar und vermutlich auch Michał Kwiatkowski werden wir jetzt wahrscheinlich nicht wieder in die Favoritenrolle heben und ein Julien Alaphilippe vermutlich auch nicht, oder?
Nee. Also es sind immer noch alles absolut Top-Fahrer, haben das Rennen schon mal gewonnen, wissen auch, wie es geht. Aber es ist eine neue Generation da. Also ja, Christoph könnte mit Sicherheit wieder gewinnen, wenn es wieder
Null
schneit.
Grad und Regen hat.
Ja, dann ist er auf jeden Fall einer, den man dann auch auf dem Schirm wieder haben muss. Aber unter den jetzigen Voraussetzungen oder so wie es auch aussieht, gibt es eine Menge andere Fahrer, die schneller sind.
Ja, aber dann lass uns doch mal sprechen. Also Mathieu van der Poel hat im vergangenen Jahr in beeindruckender Manier gewonnen. Absolut verdient, muss man auch gar nicht diskutieren. Das war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube auch, man kann ihn auch in diesem Jahr in den Favoritenkreis mit aufnehmen, auch wenn das sein erstes Rennen in diesem Jahr ist.
Das ist also, halt die Wundertüte, ne?
Also. Genau, aber wenn du dich erinnerst, vor 2 Jahren war das auch so. Und da hieß es vorher, ja, und mit seinem Rücken und so, und sie wissen nicht. Und dann kamen sie 4 Tage vor San Remo um die Ecke. Ja, Van der Poel startet doch, aber wir gucken erst mal und so. Und dann steht er dann am Ende auf dem Podium. Ja.
Nein, mit ihm ist
für mich
ist zu rechnen. Wenn der ist gesund, das läuft alles. Und gerade aus dem Cross, er ist jemand, der im Training sich so vorbereitet, er braucht keine Vorbereitungsrennen.
Ja.
Hat man jetzt gesehen. Ich meine, gut, der ist auch Cross-Saison gefahren, da musste er rausnehmen und brauchte jetzt ein bisschen mehr Luft. Aber wenn der am Start ist, ist der ein absoluter Top-Favorit. Aber da ist sein Vorteil, das kann man zu seinem Vorteil, keiner hat ihn bisher gesehen. Hat ihn nicht so auf dem Schirm haben sie ihn alle, aber es ist das halt für die anderen. Keiner ist mit ihm jetzt schon mal ein Rennen gefahren vorher. Und das kann ein Vorteil für ihn sein. Denn er kann auch vielleicht mal spielen oder einen sterbenden Schwan spielen und dann haut er wieder einen raus wie letztes Jahr.
Welche Rolle spielt, also ne, Tadej Pogacar wird aller Voraussicht nach am Start stehen und wir gehen jetzt auch mal fest davon aus, dass nachdem er Radrennen in diesem Jahr gefahren ist, dass da die Form so ist, dass er da auf jeden Fall für Rambazamba in Frage kommt. Wie siehst du das, dass jetzt zum Beispiel bei Wismar jemand wie Van Aert fehlt? Also bringt das die Mannschaft in eine ganz andere Konstellation rein und sie benehmen sich dann auch anders oder sagen sie, nee, wir ziehen das standardmäßig normal durch, wie wir das wollen oder beeinflusst das einfach das Rennen insgesamt, dass jemand wie Van Aert nicht da ist und damit auch der, ich sag jetzt mal, Druck der Favoriten ganz automatisch zu Mathieu van der Poel und zu Tadej Pogacar wandert, wenn Wout van Aert nicht dabei ist mit Wismar?
So ein bisschen schon, aber sie haben ja, ich meine, sie haben jetzt Tirreno Adriatico und Paris-Nizza gewonnen. Tirreno Adriatico war klar, wer der Leader ist. Paris-Nizza hätte man jetzt auch vorher nicht unbedingt sein Vermögen drauf gewettet. Sagen wir es mal so.
Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
Und sie haben Fahrer wie ein Laporte, Olaf Coy, also ein Laporte, dem traue ich das absolut zu. Und der ist auch ein absoluter Favorit für mich, wenn der da in einer guten Verfassung steht. Die werden ähnlich fahren wie sonst auch. Und auch ein Johannes Staunemettit. Man kennt sie noch nicht so, oder einige vielleicht noch nicht so, aber die sind alles absolute Weltklassefahrer. Und sie werden ähnlich fahren. Sie wissen, wie das Rennen abläuft. Und vielleicht ist in Laporte auch derjenige, der ja, der hinterher alles schlägt.
Hast du für dich einen Favoriten? Hast du einen, wo du jetzt sagst, ich denke, der macht's?
Echt schwierig. Es gibt ja eine Menge, ja, also wie gesagt, Pogacar, dann Van der Poel. Das Team, was ich jetzt, was halt richtig, richtig gute Leute dabei hat, Lidl Trek. Ich meine, mit Mats Pettersson, Jasper Stuyven hat schon gewonnen, Jonathan Milan, der hat mich echt beeindruckt. Also, was der für Ergebnisse jetzt bei Tirreno da eingefahren hat, der schwebt, glaube ich, auf seiner Welle auch. Der kommt von der Bahn, das ist ein Fahrer, der ultra, ähnlich wie Ganna halt auch, super tief gehen kann und den ich an den Bergen, wenn er die richtige Position hat, wenn alles super läuft, dann traue ich dem das absolut zu.
Okay. Also du glaubst.
Dass er entweder wegfährt oder hinterher alle in Grund und Boden sprintet.
Ach, du würdest ihm sogar zutrauen, dass er am Poggio zu den Allerstärksten gehört. Dass der in der Gruppe
Ja,
mit Van der Poel
vielleicht,
und so mitfahren kann.
ja, aber vielleicht 5 Sekunden dahinter. Und dann von hinten kommt und
Okay.
ähnlich wie ein Cancellara dann wegfährt. Der kann lange
Okay.
Sprints auch fahren, träumt viel zu.
Ja. Eine Maschine ist das definitiv. Ich geb dir, also ich sage nein. Ich glaube da nicht dran, auch wenn ich total nachvollziehen kann, weil dieser komische Sprint, wo es dann auch schwer wurde bei Tirreno, das war schon beeindruckend, wie er da angekommen ist. Und das war im Finale definitiv nicht einfach. Also, du hast schon recht, das ist schon. Aber ich sehe es eigentlich nicht. Also ich finde, das ist dann doch noch mal eine andere Kategorie. Also, weißt du, gegen Philipsen und so weiter ist noch mal eine andere Kategorie, als wenn jetzt da ein Van der Poel und Pogacar völlig gestört den Poggio hochschießen mit, keine Ahnung, Raketenantrieb gefühlt. Ich glaub's nicht. Ich sehe auch bei Lidl Trek, um ehrlich zu sein. Ich sehe es eher so, dass ich glaube, dass Mats Pedersen in diesem Jahr die größte Chance hat, dort mitzufahren. Ich bilde mir ein, wahrgenommen zu haben, dass er in diesem Jahr berghoch noch ein bisschen besser ist, als er das in der Vergangenheit gewesen ist. Dass er Form hat, ist auch klar. Wenn der jetzt nicht irgendwie sich noch irgendwas eingefangen hatte mit Schnupfen oder irgendwas, sondern der wirklich in 100% Top-Shape jetzt bei Sanremo am Start steht, dann glaube ich, dass die Lücke, die er dann vielleicht auf so eine Pogacar-Van der Poel-Gruppe hat, dass die entweder gar nicht da ist oder dass er da an der Telefonzelle halt einfach, ja, 5, 6, 7 Meter hat, wo er da rumbiegt und dann ist er wieder dran. Und dann kann ich mir halt schon vorstellen, dass er das Ding, wenn es dann so ein 3, 4, 5, selbst wenn es 5, 6, 7 Mann sein sollten, die dann da am Ende sprinten, dann ist das da definitiv ein Mats Petersen, der da gewinnen kann. Und klar, ne, Wetter, wenn wir jetzt irgendwie hören, 17 Grad und Sonnenschein, würde sich Mats Petersen sicher auch anders wünschen als jetzt vielleicht einen Tadej Pogacar. Aber es ist tatsächlich, also ich für mich so rein vom Gefühl her, für mich ist Petersen eher derjenige, den ich mit in so eine Favoritenrolle schiebe. Und ich habe zwar das Gefühl, dass Pogi dies Jahr das macht, was ich letztes Jahr erwartet hatte. Also das gleiche Gefühl hatte ich letztes Jahr und ich lag falsch, dass er einfach am Poggio attackiert und wegfährt und er dann auch alleine ankommt. Also das ist für mich im Moment auch so mit das wahrscheinlichste Szenario. Aber das haben wir, also ich zumindest habe das letztes Jahr auch gedacht. Und dann war es Van der Poel, der weggefahren ist und alleine angekommen ist. Also warum soll es nicht dieses Jahr auch wieder anders sein? Ich sehe tatsächlich Mats Petersen neben Van der Poel und Pogacar auf meiner Liste, auf der Top-Favoritenliste.
Ja, ich meine, er wird die so wie es jetzt aussieht, die 1 im Team haben, also 121. Er ist auch als Kapitän nominell da mit Sicherheit auch da, keine Frage. Aber es kommt ja dann oft doch anders, als man denkt. Und deswegen sage ich Jonathan Milan.
Ja, aber der Milan, ey, der ist 10 Kilo schwerer als ist Pedersen. Das sagt Fabian, der die Hälfte wiegt.
Ja, aber bei dem Rennen.
Ja, aber nie im Leben. Also die Ü80-Kategorie.
Also ich weiß nicht, Ganna war letztes Jahr Zweiter. Ist das richtig?
Ja, so. Ganna war nicht schlecht. Ja,
wie viel schwerer ist Ganna? Ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube, nicht viel schwerer.
Ich glaube, es ist die gleiche Gewichtskategorie. So. Also die sind ähnlich,
also
die
das
sind
Argument
ähnlich groß.
Ich nicht. Bums. Das wollte ich jetzt sagen.
Okay. Ja, ja, aber Ganna ist schon auch noch so ein, der ist halt auch monsterzäh.
Ja, weißt du,
das ist so.
Aber
das der siehst Milan du bei Milan auch.
Ja.
Okay. Sehe ich schon. Also da ja, also ich sag, der Milan kommt da nicht mit drüber, und wenn er mit drüber kommt und dann irgendwie am Ende in den Top 5 landet oder so, dann übernehme ich bei unserem Grillen, übernehme ich eine Grillschicht. Schon von dir mit.
Ja, ich meine, man kann ja auch einfach weitergehen. Es gibt so viele, die da echt schon gut gefahren sind und die eine Riesenerfahrung haben.
Ja, aber also, siehst du wirklich, also jetzt mal ohne
nein,
Scheiß,
jetzt,
siehst du wirklich.
Wenn du jetzt zum Beispiel so Jaco Alula siehst, ja, die haben auch noch einen Caleb Ewan dabei, Michael Matthews, der immer vorne ist. Vielleicht klappt es da
ja,
auch mal.
Die kommen da nicht mit drüber.
Nein, aber da läuft es vielleicht mal wieder zusammen. Also, wie gesagt, wenn einer nicht, also wenn Van der Poel jetzt nicht
wenn
so
nicht
stark
einer viel
ist,
besser ist,
wenn einer nicht viel besser ist und die fahren dann zu fünf drüber, dann gucken die sich unten erstmal an. Und dann sind 5 Sekunden auch schnell wieder weg. Nur ob einer so viel schneller ist, das eben, haben wir letztes Jahr auch nicht gedacht.
Ja, aber da so kommt ja dann von, die gucken sich dann an, also die fahren da so mit 5, 6, 7 Leuten oben drüber, um die Telefonzelle rum, dann fahren die da runter, dann gucken die sich unten an und dann kommt ja da von Marius Meyerhofer die Cancellara-Attacke.
So.
Das wäre auch und schön. Und dann gucken die alle blöd und dann wissen die gar nicht, wer ist das denn jetzt? Der kann ja gar nicht der Trentin sein, den haben wir da vorhin schon abgestellt. So. Und dann denken sie, ach komm, der kommt schon wieder von alleine zurück. Keine Ahnung. Ich war, du.
Was glaubst du von
aber ich Philipsen? Ich sehe den da nicht drüber kommen, ehrlich nicht.
Ja.
Also ich sehe sowieso. Also
kein Sprinter drüber kommen.
Selbst Bini Girmay sehe ich nicht drüber kommen. Mhm. Also ich habe den noch vor, also das Jahr, wo er Wevelgem gewinnt und wo der da so unfassbar gut ist, selbst wo er da beim Giro da dann noch mit dem, wir erinnern uns alle, wo das mit dem Korken dann noch schief geht, in dem Jahr, da hätte ich sofort gesagt, du, der gewinnt in seiner Karriere definitiv Mailand-Sanremo.
Mhm.
Aber
ja, genau.
Ich sehe den nicht mehr so stark. Und jetzt mit diesen gestörten, in Anführungsstrichen, Van der Poels und Pogacars und so. Und ich glaube auch nicht, dass das noch so lange dauert, bis dann da noch ein paar mehr kommen, die dann auch noch sagen, ja, guck mal, sowas können wir mischen dann da auch noch mit. Also es gibt ja noch ein paar junge Fahrer, die jetzt in mit ähnlichen Qualitäten ausgestattet sind wie jetzt so Typen wie Pogacar. Also klar, da muss man natürlich gucken, ganz, ganz langes Rennen und ne, Energiehaushalt und so weiter. Also da kommen ganz viele Themen rein. Aber ich glaube, die Chancen für jemanden wie Bini Girmay, auch wenn der noch jung ist, er müsste mindestens wieder auf das Level kommen, wo er gewesen ist. Und im Moment habe ich nicht das Gefühl. Also ich würde mich freuen, wenn der da mit vorne drüber fährt und dann Sanremo gewinnt. Also fände ich toll, aber im Moment sehe ich ihn da nicht. Und ich sehe da ganz, ganz wenige, wo ich mir denke, okay, die können jetzt wirklich zu den 5 Mann zählen, die dann da oben an der Telefonzelle mit rumbiegen und die dann echt eine Chance haben. Und ich sehe da eigentlich gar keinen endschnellen Mann mehr. Und ich sehe auch nicht Julien Alaphilippe, dass der da in der aktuellen Verfassung damit rumfahren kann.
Nee.
Ja. Ich bin dann eher gespannt auf jemanden wie jetzt hier Maxim van Gils.
Genau.
Das zum Beispiel, da kann ich mir gut vorstellen. Der wiegt auch nichts.
Ja.
So, der hat auf jeden Fall den Punch. kann ich mir vorstellen, dass der einer von den fünf, sechs Mann ist, der da oben mit rumbiegt. Und der kann dann wirklich
Poker. Ist in einer Wahnsinnsverfassung, ne?
Genau.
Also,
und dass er dann sagt,
du schlechtes Jungs, Ergebnis, ne? Dieses Jahr war Platz 5 in einem Rennen. Gut, er ist 4 gefahren, aber
ja.
Trotzdem.
Ja, aber Strade war schon auch beeindruckend. Ja. Also, nee, und er ist ja dann tatsächlich jemand, der dann einfach sagen kann, dein Name ist Van der Poel, dein Name ist Pogacar, ich bin hier nicht der Typ, der irgendwas machen muss.
Mhm.
So. Und ja, dann ist auch die Frage, nehmen wir mal an, da fahren wirklich 5, 6 Leute rum. So, dann stellt sich natürlich auch die Frage, gibt es dann möglicherweise von einem Team 2 Fahrer, wo dann einer mal attackieren kann? Was ist mit einem Mark Hirschi? Vielleicht hat er den goldenen Moment und kann dort irgendwie dann, ne, vielleicht ja, dann den Anschluss herstellen.
Genau, vorbei attackieren. Also wenn vorne 5, 6 Mann dabei sind und Pogacar und Hirschi sind dabei, dann wird Hirschi das probieren. Dann werden die alle erstmal auf Tadej gucken. Hm? Also die Mannschaft ist auch, ne, auch jetzt mit Brandon McNulty.
Das ist was ich vorhin sagte.
Das sind dann wirklich diese Bruchteile von Sekunden, wo es dann einer probiert. Da ist dann auch nicht mehr viel mit großer Taktik. Da wird dann vorher gesagt, okay, du probierst es und dann im Wechsel. Und dann passt es vielleicht bei einem. Da hat der den richtigen Punch, ja. Dann guckt der eine vielleicht zur falschen Seite und ne?
Ja.
Das sind ja auch so die Dinge. Ne? Das macht dann auch einen guten Rennfahrer aus, der dann genau diesen Moment halt abpassen kann, wenn alle irgendwo anders hingucken. Weil diese Sekunde, die auszunutzen, dass alle sagen, oh, jetzt habe ich es nicht gesehen.
Ja.
Da gibt es Fahrer, die sind einfach vielleicht viel stärker, kriegen diesen Moment aber nie hin, weil sie einfach dafür das Auge nicht haben.
Ja. Dann ist auch die Frage, wer fährt dann nach? Ja, wir sehen das bei Remco oft, der fährt dann einfach hinterher und wird dann, die anderen fahren schön bei ihm mit und sprinten ihn dann ab, haben wir auch bei der Vuelta-Schlussetappe schon gesehen und ja. So. Aber das zum Beispiel ist ja auch jemand wie jetzt Van der Poel dann ja auch emotional im Vorteil, weil er kann sagen, du, ich hab die Trophäe zu Hause rumstehen im Schrank, was willst du von mir?
Genau.
So. Und dann sieht Mats Pedersen dann in der Sekunde vielleicht ein bisschen anders. Ja, ich finde es geil. Also ich finde es immer jedes Jahr wieder absurd, dieses Radrennen. Also mir tun dann die Kommentatoren leid, die dann da ab Start jetzt da kommentieren müssen. Und dann irgendwie, dann haben sie alles schon hoch und runter diskutiert, ja. Also von Trikotdesign über Fahrradkomponenten bis hin in welchem Verwandtschaftsgrad die Tante in Kolumbien steht. Und also alles hoch und runter, dann die letzten 15 Minuten quasi explodiert ist komplett. Also ich finde es immer wieder absurd und immer wieder cool.
Ja, also was man sich wirklich, also wenn man sich dann die letzten Kapos da anschaut, die letzte Stunde, letzten anderthalb, dann hast du deinen Favoritenkreis. Hast die ganzen Fahrer aufgelistet und dann kannst du eigentlich alle 5 Minuten immer einen abhaken.
Das ist
bis dahin auch erstmal ein Ausscheidungsrennen, dann hat der eine vielleicht einen Platten oder ist defekt oder hat irgendwas anderes. Keine Ahnung.
Ja.
Doch nicht den Tag und auf einmal beim ersten Kapo fliegt er hinten raus, ja, oder so ein sagst du vielleicht ein Philipsen, kann es vielleicht doch oder ein Olaf Koi und auf einmal fährt er am ersten Kapo schon rückwärts, weil es leer ist, weil es halt einfach ein super langes Rennen ist, man alles richtig machen muss mit Essen, Musik gut fühlen und wie auch immer. Und also das müsste man mal, ne, könnt ihr dann alle machen, setzt euch hin und dann habt ihr mal die Favoritenliste und dann einen nach dem anderen abhaken.
Ja, ich schreibe ja eine. Also ihr könnt die vom Cycling Magazine nehmen und könnt dann abstreichen. Genau. Ja. Ist auch so ein bisschen, also ich finde es zum Beispiel, also ganz früher fand ich das total komisch, wenn die Leute gesagt haben, ja, das ist das leichteste Monument, aber das ist am schwersten zu gewinnende. Das fand ich, da habe ich so gedacht, hä, so. Und aber je mehr man sich mit dem Rennen beschäftigt, umso klarer wird eigentlich auch, dass damit gemeint ist, ja, du kannst, es ist, bei einem Rennen wie der Flandern-Rundfahrt ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass der stärkste Fahrer an dem Tag in dem Rennen gewinnt, extrem hoch. Aufgrund der Konstellation des Rennens und aufgrund der Herausforderungen. Und in Sanremo ist es aber, gibt so viele Komponenten in diesem komischen Finale und dann natürlich noch über den ganzen Tag verteilt, dass es halt, dass nicht der kleine Kreis dann quasi, der vorher feststeht, wo man sagen kann, okay, da kann sich drauf verlassen, sondern da ist immer wieder auch was möglich, was an dem Tag vielleicht dann doch ganz anders läuft. Ja,
ja, ich aber bin es, gespannt. Also es, komplette Überraschung, sie ist relativ selten auch da, ne? Aber es ist auf jeden Fall das Monument, was am einfachsten durchzufahren ist.
Ja.
Ne? Also, weil, also wenn du jetzt nicht gestürzt bist, nicht kein Defekt hast, dann kommst du bis zur Cipressa, wenn alles gut läuft. Mhm. Und dann sind es halt 25 Kilometer und die kriegst du dann auch in der Karenzzeit rum.
Mhm.
Ja, das kann man definitiv ja sagen.
Aber würdest du auch da mitgehen, dass du sagst, aufgrund der taktischen Komplexität und dieses Unvorhergesehenen, ist das wirklich so, dass es das Monument ist, was am schwersten zu gewinnen ist, selbst wenn man der Stärkste ist?
Naja, wenn man wirklich der Stärkste ist, dann macht man so wie Van der Poel und dann ist es ganz klar.
Okay.
auch davor, also für den Pogacar wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer, dieses Rennen zu gewinnen. Denn er muss genauso stark sein wie ein Van der Poel letztes Jahr. Also stärker als die anderen. Und bei Pogacar ist es schon der Antritt von einem vom Van der Poel ist ein anderer als Pogacar. Ja. Also das kann man nicht vergleichen. Ja,
mehr Punch.
Der
ja.
Ist, also ja. Ne, im reinen Antritt hat er einfach mehr Punch. Und weil der Berg einfach nicht so lang ist, ist es für ihn noch schwieriger.
Mhm.
Wenn er erstmal sein Loch hat, keine Frage.
Dann ist schwierig.
Aber ja. Dieses Loch, wenn Van der Poel gut drauf ist, dann ist der immer sofort an seinem Hinterrad.
Ja. Glaubst du, dass die zusammen fahren würden? Nehmen wir mal an, Van der Poel und Pogacar rollen zusammen weg. Glaubst du, Van der Poel und Pogacar würden zusammenarbeiten? Also würde Van der Poel würde Pogi mit...
Wenn das, glaube ich, ganz gut.
Ja, aber, Pogi mit ja, aber würde Pogi mit Tempo fahren? Glaubst du es?
Ja, erstmal schon. Ich meine, erstmal, es geht darum, zu gewinnen, ne? Also, bis oben und die Abfahrt runter fährt man erstmal Vollgas. Dann ist die Frage,
dann würde er sagen, dann
würde ich an Pogacars Stelle jetzt nicht mehr Vollgas geben.
Und ja, und dann ist die Frage, wie groß die Lücke ist, weil Van der Poel wird dann nicht die letzten 1000 Meter oder ab der links-rechts da ein bisschen mehr als 1000 Meter nicht 100% Vollschub fahren, wenn er Pogacar hinten drauf liegen hat, ja. Sondern ich sag mal, wenn er da mit 85% fährt, hat er wahrscheinlich noch die Chance im Sprint, Pogi zu schlagen, aber dann ist halt die Frage, reichen die 85% Tempo, dass die Verfolger nicht wieder rankommen?
Genau, aber ich sag mal, es ist ein Monument, es ist extrem lang, es ist ein schweres Rennen. Als Kwiatkowski zum Beispiel gewonnen hat, da war ein Alaphilippe da, der super schnell ist und vor allen Dingen auch ein Peter Sagan und da habe ich auch noch eine Minute vorher gewonnen, gesagt, ja. Auf jeden Fall gewinnt Peter Sagan. Hat er dann nicht.
Ja.
Und das, wie gesagt, da kann man es auf den Punkt bringen, es wird einfach, das ist das super Spannende an diesem Rennen. Die letzte Stunde ist einfach mega. Weil wir haben es ja jetzt auch bei vielen anderen Rennen gesehen, dass es oft im Vorfeld schon sehr klar ist, der Kreis sehr, sehr klein, sehr, sehr eingeschränkt ist. Und das bei Milan Sanremo nicht.
Ja, du weißt es halt auch nicht. Wer hat an dem Tag tatsächlich die Form?
Du hast es
Ja.
auch oft nicht, du siehst es dann auch auf dem Fernsehen nicht,
Nee.
wie weit sind die Gruppen weg? Dann denkst du, okay, die drei
Ja.
Fahrer sind jetzt weg und werden nur die gezeigt und auf einmal kommt von hinten noch sechs Mann an. Weil das Motorrad halt die Abfahrt auch nicht hinterhergekommen ist und
Ja.
nicht nah genug dran war.
Ja.
Ich freue
Ja.
mich.
Ja, ich merke, es ist auch so geil jedes Jahr, dass dann die letzte Woche vor Sanremo kommt dann doch irgendwie so ein Hype auf. Das ist schon geil, das muss man echt sagen. Und ja, irgendwie cool, dass es, und das ist halt auch so ein Teil Radsport, ja, also mit dieser extremen Historie und dieser Wert, der in diesem Rennen steckt. Also, wenn du das jetzt in einer ähnlichen Konstellation irgendwo anders simulieren würdest oder hinbauen würdest oder so, das hätte eben nicht diese Tradition mit diesen, ja, wie viel 114 Sieger gab es vorher? Also, das ist schon unglaublich. Und wer da alles schon gewonnen hat und so. Ja, einfach mega. Und das ist schon irgendwie was den Radsport da auch speziell macht. Und dass das auch jeder von denen spürt, die da am Start stehen, dass da echt, das ist halt eins von den Monumenten. Ja, ist schon cool. Ja. Ich bin gespannt. Also, sollen wir jetzt festnageln? Also, abgesehen von der Grillschicht beim Münsterland Giro, die ich dann von dir übernehmen muss, falls Jonathan Milan über die vorne mit rüberkommt, und dann irgendwie in Top 5 landet, sollen wir uns festnageln auf Favoriten? Also, ich sage, ich nehme nicht Pogacar und ich nehme auch nicht Van der Poel. Ich sage, dass Mats Pedersen gewinnt. So, bumm.
Ah.
Ich bin mutig. Dann darfst
Dann
du
bin
seinen
ich auch mutig.
Teamkollegen wählen.
Und es sieht anders kommen.
Das wird anders. Alles. Ja, ach stimmt, ich Depp. Ich hätte ja eigentlich sagen müssen, die Meyerhofer macht ja
Ach so, das hast du
beim
gedacht.
Cancellara-Team die Cancellara-Attacke. Jetzt habe ich mich verzettelt hier. Also eins von beiden passiert.
Gut, wenn ich noch einen zweiten
Sagst du noch
habe,
einen?
dann sage ich halt noch hier Ski.
Schön, gut. Damit sei es so gewesen. Wir legen die Liste parat zum Abstreichen der
Aber
Favoriten
Maxim van Gils,
ab.
den sollten wir auch auf der Liste haben.
Ja, also wäre schon geil. Also wäre schon geil, wenn der einfach nur aufs Podium fahren würde, wäre das schon mega. So. Und wäre für Lotto wieder ein Riesenhaufen Punkte. Also auch wieder so ein Thema, was man da gerne im Hinterkopf haben darf. Aber das diskutieren wir jetzt nicht heute aus. Fabian, danke dir.
Dir, Bernd.
Und ich wünsche dir eine schöne Woche, eine schöne Vor-Sanremo-Woche und dann einen fantastischen Samstag. Und das wünsche ich allen Hörern und Hörerinnen natürlich auch.
Das wünsche ich auch. Schöne Woche und ich freue mich auf Samstag. Bis dann.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Danke. Ciao, ciao.